Es ist ein wunderschöner Morgen im März. Die Sonne scheint und ich habe mich zusammen mit meiner Kollegin Dr. Sabrina Linn mitten in den Zoo gesetzt. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist.
Hallo Marco.
Wir sitzen hier auf einer Bank und gucken auf eins unserer älteren Tieranlagen, nämlich bei unseren Bongos. Das ist eine Antilopenanlage. Da hinten steht auch ein Bongo im Halbschatten. Warum wolltest du dich denn ausgerechnet hier treffen?
Ja, tatsächlich einer unserer älteren Anlagen aus den frühen 50er Jahren. Nichtsdestotrotz wollte ich mich heute mit dir hier treffen, weil das womöglich die letzte Gelegenheit ist. Also gut, der ganze Tag steht uns noch zur Verfügung, aber die letzte Gelegenheit, unseren Bongo-Bullen Fitz zu besuchen, der hier unter anderem mit seiner Mutter, seiner Halbschwester und unserem neuen Zuchtbullen lebt in dieser Anlage.
Letzte Gelegenheit, warum?
Morgen früh, wenn nichts mehr schief geht, das weiß man bei Tiertransporten ja leider nie, wird sich Fitz auf eine womöglich ziemlich lange Reise begeben, um einen Teil zur Rettung seiner Art beizutragen.
Das klingt ziemlich krass, aber vielleicht sollten wir vorher erstmal ein paar Grundlagen klären. Was ist ein Bongo überhaupt?
Ja, also ein Bongo ist eine Antilope, eine ziemlich große Antilope. Bullen wiegen ja, 200 bis 400 Kilo, Kühe ein bisschen weniger. Eine wunderschöne Antilope, wie ich finde, wenn nicht einer der schönsten.
Natürlich.
Sie hat eine Schulterhöhe von über einem Meter. Und ist kastanienbraun und hat weiße Streifen. Und diese Streifen dienen tatsächlich zur Tarnung, gibt also erste Anhaltspunkte auf ihren Lebensraum. Die Bullen werden vorne an der Brust, und das kann man auch bei unserem Fitz, der ist noch recht jung, 3,5 Jahre alt jetzt, der wird also gerade erst dunkel, aber die Bullen werden an der Brust deutlich dunkler, teilweise tiefschwarz im Vergleich zu den Kühen.
Jetzt hast du es schon ein bisschen angeteasert. Bei einer Antilope denke ich irgendwie immer so an die Serengeti und weite offene Landschaften. Das ist beim Bongo anscheinend nicht so.
Nein, also Bongos leben nicht in offenen Savannenlandschaften, sondern in Wäldern, tatsächlich ziemlich dichten Wäldern mit dichtem Unterholz. Man unterscheidet den östlichen und den westlichen Bongo. Das muss man vielleicht noch vorab sagen. Wir halten hier östliche Bongos, auch Bergbongos genannt. Und die leben tatsächlich ausschließlich in den Bergwäldern Kenias, wie gesagt, mit viel Unterwuchs. Es gibt sie noch im Abadare-Nationalpark und im Mau-Gebiet. Und früher waren diese Gebiete auch noch zusätzlich mit dem Mount-Kenia-Nationalpark verbunden. Und heute, ja, wie wir das aus vielen Lebensräumen kennen, gerade bei Wäldern, sind diese Gebiete abgetrennt voneinander durch Siedlungen, durch Straßen. Ich war selber vor kurzem in Kenia und bin über diese Straßen gefahren, um vom Mount Kenya Nationalpark zum Abadare Nationalpark zu kommen. Also das ist tatsächlich für eine scheue Antilope nahezu unüberwindbar.
Jetzt muss ich die Frage stellen, die ich leider oft in diesem Podcast stelle, aber wir sind ja nun mal auch ein Natur- und Artenschutz-Podcast. Wie steht es denn um den Bongo oder wie schlecht steht es denn um den östlichen Bongo?
Ja, um den östlichen Bongo steht es tatsächlich katastrophal, das kann man leider nicht anders sagen. Eine wahrscheinlich der bedrohtesten Antilopenarten bzw. Unterarten, die wir ja auf unserem Planeten haben. Im natürlichen Verbreitungsgebiet, im Abadare-Nationalpark und im Mau-Gebiet gibt es schätzungsweise noch 30 bis 50 adulte Individuen, das ist schwer zu sagen, das kennen wir auch aus anderen Regionen. Tiere, die im Wald leben, sind sehr schwer zu zählen und zu beobachten, von daher sind es Schätzungen. Und es gibt dann noch zusätzlich am Mount Kenya Nationalpark in der Mount Kenya Wildlife Conservancy 100 Bongos, die aber gemanagt sind, also ex situ im natürlichen Verbreitungsgebiet.
Jetzt hast du es auch schon angerissen kurz, die Bedrohungsgründe, aber das würde ich trotzdem gerne noch mal ein bisschen genauer. Woran liegt das, dass die Bongos so wenig geworden sind?
Der Überbegriff ist natürlich der Mensch, wie immer. Es sind relativ scheue Antilopen, von daher sind sie sehr empfindlich, was Störungen angeht. Das kann man auch bei uns beobachten. Wir haben eine relativ dicht bewachsene Anlage und ja, wenn es laut wird, dann verstecken sie sich gerne. Auch sieht man gerade auch, der Fitze ist zwar nicht im Busch, aber versteckt sich da in seinem Vorgatter, möchte noch ein bisschen seine Ruhe haben am frühen Morgen. Der Lebensraum ist massiv abgeholzt worden und dadurch eben auch fragmentiert worden. Also das heißt, es ist nicht mehr ein großes Waldgebiet, sondern es sind viele kleine und die Bongos können nicht mehr zwischen diesen Waldgebieten wachsen. Natürlich so eine 200 Kilo Antilope, die schmeckt wahrscheinlich auch ganz gut. Also Wilderei sowohl als Nahrungsquelle war ein Problem. Das ist, würde ich sagen, heutzutage unter Kontrolle. Bongos haben bis zu 1 Meter lange, große, spiralförmige, sehr attraktive Hörner. Also auch die Trophäenjäger freuen sich über einen Bongoschädel. Auch das ist ein Problem oder war ein Problem. Der Mensch rückt immer näher. Der Mensch hält Nutztiere. Und auch die Nutztiere brauchen natürlich Nahrung. Und gerade in der Trockenzeit in Kenia sind diese Waldgebiete tatsächlich grüne Oasen. Das heißt, die Viehhaltung rückt dem Bongos immer näher und Rinder, das kennen wir aus ganz vielen Projektgebieten, übertragen natürlich auch Krankheiten. Und das kann für die Bongos auch ein großes Problem werden.
Jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt erstmal ein Problem von dem Bongo in Kenia. Wie kann denn jetzt unser Zoo dazu beitragen? Wir haben ja eingangs gesagt, Fitz soll seine Art retten.
Ganz genau. Wir arbeiten ja heutzutage nach dem One-Plan-Approach, den Ein-Plan-Ansatz, das heißt Zoos ex situ und natürlicher Lebensraum in situ. Das möchten wir eigentlich gerne als Ganzes betrachten. Und in diesem Fall bei den Bongos sind eben die Population, die wir in Zoos haben, die Reservepopulation, vielleicht auch wirklich eine echte Reservepopulation. Wir haben über die Jahre es geschafft, in europäischen Zoos eine stabile Population aufzubauen. Über 170 Individuen, das heißt tatsächlich mehr, als es in Kenia insgesamt gibt, halten wir in europäischen Zoos. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um dann möglicherweise eben auch Tiere an diese Gebiete abgeben zu können, eine stabile Population zu haben. Und der Punkt ist jetzt gekommen. Der Plan für FITS ist jetzt zunächst einmal nach Drokralové, einem tschechischen Zoo, zu gehen, transportiert zu werden, um dort eine Quarantänezeit zu durchlaufen und dann als einer von 4 Bullen möglicherweise tatsächlich nach Kenia, in die Mount Kenya Wildlife Conservancy zu gehen, um dort für Nachwuchs zu sorgen und genetische Auffrischung.
Jetzt hast du gesagt möglicherweise, was meinst du damit?
Es werden zunächst einmal 5 Bullen nach Drokralové gebracht, um ein bisschen Puffer zu haben. Und es wird sich dann dort vor Ort herausstellen, aufgrund verschiedenster Kriterien, welche 4 Bullen dann final nach Kenia gehen. Wir drücken natürlich die Daumen für Fitz, aber das sollen dann die Kollegen und Kolleginnen vor Ort entscheiden. Natürlich sollen die am besten geeignetsten Bullen nach Kenia gehen.
Und ob Fitz es nach Afrika geschafft hat, verraten wir vielleicht am Ende dieser Folge.
Hoffentlich.
Wir alle drücken natürlich die Daumen. Jetzt starten wir, oder wir sitzen ja gerade hier noch im Zoo Frankfurt. Was hat der denn für eine Rolle gespielt überhaupt in diesem ganzen Artenschutzansatz?
Ja, also tatsächlich hat der Zoo Frankfurt eine sehr, sehr lange Tradition, wenn es um die Bongos geht. Von daher freut es uns jetzt umso mehr, möglicherweise eben auch einen In-Situ-Beitrag leisten zu können. 1970 kamen die ersten östlichen Bongos in europäische Zoos und unter anderem nach Frankfurt. Und 1973 kam tatsächlich das allererste in einem europäischen Zoo gezeugte Bongo-Jungtier in Frankfurt dazu zur Welt. Also eine sehr, sehr lange Tradition. Wir waren von Anbeginn der östlichen Bongo-Haltung in europäischen Zoos dabei. Bislang haben hier fast 30 Individuen gelebt und ja, das wäre jetzt einfach eine Krönung der Geschichte, wenn es um die Bongo-Haltung im Frankfurter Zoo geht, wenn unser Fitz tatsächlich nach Kenia geht.
Und wie läuft das jetzt ab? Was müssen wir hier auf unserer Seite noch für Vorbereitungen treffen? Oder was hast du hoffentlich schon getroffen, weil der Bongo soll ja morgen
das
gehen.
Das hoffe ich auch. Ich hoffe, ich habe alles berücksichtigt und an alles gedacht. Aber tatsächlich läuft dieser Prozess auf europäischer Ebene. Ich bin ja auch Teil der Antilopen-Tech, also der Expertengruppe auf europäischer Ebene, auch des Species Committee, des Art Committees für den östlichen Bongo seit vielen Jahren. Und dieser Prozess, die Vorbereitungen laufen seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren. Weil nicht der reine Transport nur kompliziert ist, sondern auch die Tatsache, dass wir ein Tier aus Europa nach Kenia abgeben wollen. Da müssen viele offizielle Dokumente vorab unterfüllt werden. Da werden MOUs unterschrieben.
Da werden Sachen gestempelt.
Genau, Sachen gestempelt von den kenianischen Behörden, vom Europäischen Zooverband, von den ganzen Zoos, die daran beteiligt sind. Das läuft tatsächlich seit vielen Jahren. Kolleginnen und Kollegen aus dem Zooverband waren vor Ort, haben sich das angeguckt, wie dort gearbeitet wird. Ich eben auch Anfang des Jahres, um mir auch noch mein eigenes Bild zu machen. Und dann läuft seit einem Jahr ungefähr die Auswahl der Individuen. Auch das klingt einfacher, als es ist. Wie gesagt, wir brauchen erstmal eine stabile Population. Dann hat man sich dazu entschieden, weil unsere Bullen vor allen Dingen eine wichtige genetische Rolle spielen, eben Bullen zu schicken und nicht Weibchen, weil ein Bulle mehr Nachwuchs zeugen kann als ein Weibchen. Für die ist es etwas weniger energetisch aufwendig, viel Nachwuchs zu produzieren. Die müssen in einem bestimmten Alter sein, alt genug, um ja, robust zu sein, aber jung genug, um noch flexibel zu sein. Das wird natürlich eine große Umstellung, wenn es um ihre Lebensbedingungen geht. Die müssen genetisch passen, sowohl müssen wir als europäische Population den genetischen Verlust verkraften können, aber die müssen auch genetisch zu den kenianischen Bongos passen, die müssen gesund sein und all diese Auswahlkriterien wurden eben im Verlauf des letzten Jahres evaluiert und es wurden 5 Bongos ausgesucht und dann beginnt die reine Transportvorbereitung, also für uns als Zoo Frankfurt alle Papiere fertig machen, um Fitz nach Tschechien transportieren zu können, alle veterinärmedizinischen Untersuchungen, es wurde Blut untersucht, Kot untersucht, das Tier an sich nochmal inspiziert, dass wir wirklich sicherstellen können, dass ein topfittes Tier möglicherweise dann nach Kenia geht. Wir wollen ja keine zusätzlichen Krankheitserreger einschleppen. Die Quarantäne in Rukralove muss organisiert werden und dann natürlich, und das ist besonders komplex, die ganzen Transportpapiere für den Transport von Rukralove nach Kenia, also einem Drittland am anderen Ende der Welt.
Und nebenbei laufen auch noch ganz viele andere Sachen, wie so Vorbereitung von Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Wir haben diverse Player damit drin, die organisiert werden müssen. Also das ist
tatsächlich ganz nett. Das ist, zeigt mal wieder die Schnittstellen im Zoo. Also das ist ein abteilungsübergreifendes Projekt. Wir haben die Kommunikatoren, die sich jetzt regelmäßig mit den Kommunikatoren aus anderen Zoos, aber natürlich auch aus Kenia treffen. In der heutigen Zeit kann das Gott sei Dank online erfolgen. Also man muss nicht immer gleich um die halbe Welt reisen, auch wenn das manchmal ja ganz nett ist. Wir haben die Tierpfleger, die das vorbereiten, die das Tier vorbereiten, die sich gegenseitig natürlich auch mit Informationen versorgen, damit die Eingewöhnung der Tiere vor Ort gut erfolgen kann. Weil natürlich die Arbeit, auch wenn es eine Ex-situ-Haltung ist, also wie eine Zoohaltung in Kenia ganz anders ist als hier bei uns, sehr viel weniger intensiv gemanagt. Da findet kein medizinisches Tiertraining statt, sondern mehr ein Monitoring. Ja, und natürlich dann die ganzen Personen, die den Transport an sich organisieren. Sie stehen im Regen, Kontakt sehr regelmäßig. Also eine sehr intensive Zeit, aber sehr schön, dass eben verschiedenste Akteure und Menschen mit verschiedensten beruflichen Background jetzt zusammenkommen, um ja, dieses Riesenprojekt möglich zu machen.
Ja, dann drücke ich mal die Daumen für den Transport morgen. Ich glaube, gleich kommt noch die Amtsveterinärin vorbei. Deswegen müssen wir uns jetzt auch beeilen.
In der Tat, ja. Also sogar die Amtsveterinärin ist Teil des Projektes. Ja. Also es ist nicht nur der Zoo Frankfurt, sondern auch ja, andere Fachgebiete der Stadt Frankfurt.
Dann rappen wir das quasi jetzt an der Stelle mal ab. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Und Daumen sind gedrückt für den Transport morgen.
Sehr gerne.
Ich spreche heute mit Nick Davis vom Chester Zoo in Großbritannien. Aber Nick, du bist gar nicht in den UK, oder?
No, actually I'm in Nairobi in Kenya on a very exciting day.
Nein, ich bin aktuell in Nairobi in Kenia und das an einem ziemlich spannenden Tag.
Was passiert denn da gerade?
So, after a number of years of planning and
nach mehreren Jahren Planung haben wir endlich grünes Licht bekommen. 4 männliche Bongos aus europäischen Zoos werden nach Kenia geflogen. Während wir sprechen, sind sie schon unterwegs.
Das Interview mit Sabrina, was ihr eben gehört habt, das habe ich etwas früher aufgenommen. Da war ja noch gar nicht klar, welche Tiere genau nach Kenia fliegen können. Nick, magst du das Geheimnis lüften? Ist unser Bongo Fitz aus Frankfurt mit dabei?
Yes, I'm pleased to say your Bongo Fitz made the cut. So yes, so we have.
Ja, tatsächlich, Fitz ist mit dabei. Wir hatten 5 Tiere in der Auswahl, aber nur 4 durften reisen. Ein Tier war als Reserve eingeplant, falls kurzfristig mal was schief geht.
Das freut mich natürlich sehr, dass Fitz dabei ist. Du koordinierst ja das EEP für den östlichen Bongo. Das sagen wir in jeder zweiten Podcast-Folge, aber was ist das denn eigentlich genau?
So an EEP is an EASA Exitu Program. So basically.
Die Abkürzung EEP steht für EASA Exitu Programm. Das ist ein Zuchtprogramm für Tiere in europäischen Zoos. Ziel ist es, eine stabile und gesunde Population aufzubauen und möglichst viel genetische Vielfalt über viele Jahrzehnte zu erhalten.
Wie sieht dabei so dein Alltag aus?
So we have around 50 holders altogether.
Ich arbeite dabei mit rund 50 Zoos zusammen. Es geht um Abstimmung, Beratung, Planung, welche Tiere sollen sich fortpflanzen, welche ziehen um.
Das wird ja manchmal ein bisschen so wie eine Art Dating-App für Tiere beschrieben.
So these days it's basically...
Das hört man tatsächlich oft, aber es ist deutlich komplexer als das. Wir führen ein Zuchtbuch heute digital, zum Beispiel über Sims, einer Plattform, auf dem alle Informationen zu jedem einzelnen Tier gespeichert sind, inklusive ihrer genetischen Verwandtschaft. Ich kann also für jedes Tier nachvollziehen, wie es mit allen anderen verwandt ist. Auf dieser Basis treffen wir dann unsere Entscheidung. Genetik ist dabei ein ganz zentraler Faktor, aber eben nicht der einzige. Wir müssen auch Dinge berücksichtigen, wie das Alter eines Tieres, seinen Gesundheitszustand und natürlich den Standort. Europa ist groß und Tiertransporte sind immer mit Risiken verbunden. Deshalb versuchen wir, Entfernungen möglichst gering zu halten. Und dann kommen noch rechtliche und praktische Faktoren dazu. Seit dem Brexit ist es zum Beispiel deutlich komplizierter geworden, Tiere zwischen Großbritannien und der EU zu transportieren. Es braucht mehr Genehmigung, mehr Bürokratie. Und aktuell haben wir zusätzliche Einschränkungen durch Tierseuchen wie die Blauzungenkrankheit. Das kann dazu führen, dass Tiere gar nicht oder nur unter sehr strengen Auflagen transportiert werden dürfen, selbst innerhalb von Europa. All das macht die Planung deutlich komplexer, als einfach nur passende Paare zusammenstellen.
Und was ist das große Ziel?
So, Mountain Bongo are quite a really nice species.
Der östliche Bongo ist eine wirklich besondere Art, vor allem weil Tiere in Zoos hier eine ganz konkrete Rolle im Artenschutz spielen können. In der Wildnis sieht die Situation nämlich sehr kritisch aus. Wir sprechen hier von einer Art, die akut vom Aussterben bedroht ist und dringend Unterstützung braucht. Genau deshalb arbeiten wir nach dem sogenannten One-Plan-Approach, dem Ein-Plan-Ansatz. Das bedeutet, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, also Projekte vor Ort, in der Wildnis und Programme in Zoos. In meinem Fall heißt es vor allem die enge Zusammenarbeit mit der Mount Kenya Wildlife Conservancy. Dort gibt es aktuell eine Population von etwa 100 Tieren in menschlicher Obhut. Auf Basis eines nationalen Wiederansiedlungsplans werden diese Tiere gezielt gezüchtet. Der nächste Schritt ist es, sie in sogenannte Auswilderungsgebiete zu bringen, also geschützte Bereiche, in denen sie sich schrittweise an natürliche Bedingungen gewöhnen können. Und langfristig ist das Ziel, dass sie wieder in Lebensräume zurückkommen, in denen Bongos heute leider verschwunden sind. Das Ganze ist ein langfristiges Projekt mit vielen Partnern, Naturschutzorganisationen, Behörden, Regierungen. Und genau hier kommt auch das EEP ins Spiel. Wir können Tiere bereitstellen, die helfen, die genetische Vielfalt in Kenia zu stärken. Mit dem Ziel, diese Population langfristig in die Wildnis zu integrieren. Aber dafür brauchen wir zunächst eine gesunde Population in europäischen Zoos.
Was dann genau in Kenia passiert, das klären wir dann noch später in der Folge. Aber jetzt interessiert mich erstmal was anderes. Ihr habt gerade 4 Bullen nach Kenia geschickt. Wie entscheidet man eigentlich, welche Tiere das sind? Also, unser Fitz ist jetzt dabei, das freut mich sehr. Aber nehmt ihr einfach die, die in der Population nicht gebraucht werden? Oder wie funktioniert das?
It's a combination of criteria. So, one factor was the...
Es ist tatsächlich eine Kombination aus mehreren Kriterien. Ein wichtiger Faktor ist zunächst die Bedeutung eines Tieres für das aktuelle Zuchtprogramm. Grundsätzlich haben wir in der europäischen Population mehr Männchen, als wir für die Zucht bräuchten. Wir versuchen zwar, möglichst viele Weibchen zur Fortpflanzung zu bringen, aber bei Bongos lebt in der Regel ein Bulle mit einer kleineren Gruppe Weibchen. Und weil ungefähr gleich viele männliche und weibliche Tiere geboren werden, entsteht automatisch ein Überschuss an Männchen. Wir haben zwar sogenannte Junggesellengruppen, also Gruppen nur mit Männchen, die auch wichtig sind. Aber trotzdem gibt es Tiere, die für das Zuchtprogramm weniger relevant sind. Deshalb schauen wir uns die Genetik sehr genau an. Insbesondere die sogenannte Mean Kinship, das ist ein Wert, der angibt, wie stark ein Tier mit der Gesamtpopulation verwandt ist. In einem ersten Schritt wählen wir gezielt Tiere aus, die für das europäische Programm genetisch weniger wichtig sind. Der nächste Faktor ist das Alter. Wir wollten bewusst jüngere Tiere auswählen, weil ein Transport von Europa nach Kenia eine große Herausforderung ist. Jüngere Tiere kommen damit in der Regel besser zurecht. Auch bei der Eingewöhnung vor Ort haben sie es meist leichter. Dann spielt natürlich auch der Gesundheitszustand eine wichtige Rolle. Und im letzten Schritt gleichen wir die Kinetik mit der Population in Kenia ab, also konkret mit den Tieren in der Mount Kenya Wildlife Conservancy, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Bullen dort möglichst gut zur Zucht beitragen können.
Das heißt, ihr erstellt zunächst quasi eine Liste möglicher Tiere und sprecht dann mit den Zoos, die sie halten, um zu klären, ob sie für so einen Transfer überhaupt zur Verfügung stellen.
Yes, and before that, obviously we needed to make necessary arrangements. So
again. Ja, genau. Aber bevor wir überhaupt an diesen Punkt kommen, mussten wir zuerst die grundlegenden Voraussetzungen schaffen. Das Ganze wurde in enger Abstimmung mit verschiedenen Partnern vorbereitet, unter anderem mit der IUCN Specialist Group und über das EASA-Büro. Am Ende wurde ein Memorandum of Understanding, also eine formale Vereinbarung zwischen dem Kenya Wildlife Service, der EASA und der Mount Kenya Wildlife Conservancy abgeschlossen. Es gibt also viele Schritte, die im Vorfeld notwendig sind. Und genau deshalb hat es insgesamt 3 bis 4 Jahre gedauert, bis wir heute an diesem Punkt sind. Ein besonders wichtiger Partner war der Zoo in Dur-Kraloe. Dort wurde ein großer Teil der Organisation übernommen, vor allem die Logistik. Die Tiere wurden dort zusammengeführt, die Vorquarantäne wurde organisiert und auch der gesamte Transportablauf wurde von dort koordiniert. Jan Steiskal aus Dur-Kraloe hat hier eine zentrale Rolle gespielt. Er hat viel Erfahrung mit internationalen Tiertransporten, unter anderem auch mit Nashörnern, und dieses Know-how war für das Projekt enorm wertvoll. Er begleitet den Flug heute sogar persönlich und kümmert sich um Logistik und Dokumente, also wirklich um alle Details unterwegs.
Und wie geht's jetzt weiter?
So the National Action Plan actually talks about, if I remember rightly, 500 animals within 20 years back in the wild.
Der nationale Aktionsplan sieht vor, wenn ich mich richtig erinnere, innerhalb von etwa 20 Jahren rund 500 Tiere wieder in der Wildnis zu haben. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel und bedeutet eine Menge Arbeit. Das Zuchtprogramm in Nanyuki, also in der Mount Kenya Wildlife Conservancy, läuft aktuell sehr gut. Die Population dort ist inzwischen auf etwa 100 Tiere angewachsen. Die Tiere aus dem europäischen Zuchtprogramm spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie helfen, die genetische Vielfalt in dieser Population zu erhalten und zu verbessern.
Und jetzt warten wir erstmal einmal alle drauf, dass die Bongos heute Abend heile in Kenia ankommen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie es läuft.
Excellent. Thank you very much, Marco. Speak soon.
Mein nächster Interviewgast ist Dr. Robert Aruho. Er leitet die Mount Kenya Wildlife Conservancy in Kenia. Wenn wir jetzt sprechen, bitte nicht wundern, das Gespräch haben wir ein paar Tage früher aufgezeichnet als das von Nick eben, als die Bongos noch gar nicht auf dem Weg nach Kenia waren. Wir haben den Wortlaut aber so gelassen wie im Originalinterview, damit ihr da nicht durcheinander kommt. Hallo Robert, schön, dass ich mit dir sprechen kann.
Yeah, pleasure. And how are you?
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Ich sitze hier im Studio in Frankfurt, du bist direkt in Kenia. Nimm uns doch mal kurz mit. Wo genau bist du gerade?
I'm seated here at Mount Kenya Wildlife Conservancy at the very place where the bongos are.
Ich sitze in meinem Büro in der Mount Kenya Wildlife Conservancy, direkt am Fuß des Mount Kenya. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Gipfel des Berges. Das ist jeden Tag etwas Besonderes. Durch die Nähe zum Berg haben wir hier auch ein sehr wechselhaftes Klima. Es regnet oft.
Was genau macht denn die Mount Kenya Wildlife Conservancy?
Mount Kenya Wildlife Conservancy, we are a non-for-profit organization.
Die Mount Kenya Wildlife Conservancy arbeitet als Trust nach kenianischem Recht. Wir setzen uns dafür ein, dass die nächste Generation in Kenia Verantwortung für die Natur übernimmt. Wir arbeiten als gemeinnützige Organisation. Die größten Herausforderungen im Naturschutz entstehen durch den Menschen. Wilderei, Lebensraumverlust oder Krankheiten, die von Nutztieren ausgehen. Auch der dramatische Rückgang des östlichen Bongos geht genau darauf zurück. Wenn wir Naturschutz wirklich voranbringen wollen, müssen wir die Menschen einbeziehen. Deshalb arbeiten wir intensiv mit Schülerinnen und Schülern. Wir bringen Kinder früh mit Naturschutz in Kontakt und machen ihn für sie erlebbar. Gleichzeitig arbeiten wir eng mit lokalen Gemeinschaften zusammen und beziehen sie aktiv ein. Sie sollen nicht nur betroffen sein, sondern Teil der Lösung werden. Ein zentrales Projekt ist unser Schutzprogramm für den östlichen Bongo. Außerdem betreiben wir ein Auffangzentrum für Wildtiere, die in Konflikte mit Menschen geraten sind. Wir retten diese Tiere, versorgen sie und bringen sie, wenn möglich, zurück in die Wildnis. Tiere, die nicht ausgewildert werden können, bleiben bei uns und erhalten dauerhaft Pflege. Diese drei Bereiche greifen eng ineinander. Das Zuchtprogramm, die Bildungsarbeit und die Auffangstation. Gemeinsam setzen sie genau dort an, wo Naturschutz entschieden wird, beim Menschen. Denn nur wenn wir den menschlichen Einfluss verändern, kann Naturschutz langfristig funktionieren, in Kenia und darüber hinaus.
Wie groß ist denn das Gebiet, in dem du arbeitest?
The conservancy, in terms of the geographical scope, is around.
Unsere Conservancy umfasst etwa 5 Quadratkilometer. Dazu kommt ein Bongo-Schutzgebiet mit rund 3 Quadratkilometern im angrenzenden Waldreservat. Gemeinsam mit dem Nationalpark sprechen wir insgesamt von etwa 3.400 Quadratkilometern Schutzfläche.
Wir sprechen heute miteinander, weil europäische Zoos östliche Bongos nach Kenia schicken. Aber warum ist das überhaupt notwendig?
The Bongo has been completely removed or extirpated from most of its stronger.
Der östliche Bongo ist aus fast allen früheren Verbreitungsgebieten verschwunden. In Nemburu verschwunden. Am Mount Kenya auf der Ragati-Seite verschwunden. In den Cherangani Hills ebenfalls verschwunden. Die letzte verbliebene Population hält sich im Aberdeen-Nationalpark und umfasst weniger als 60 Tiere. Das bedeutet ganz klar, ohne gezielte Maßnahmen steht die Art vor dem Aussterben. Hinzu kommt, dass östliche Bongos extrem scheu sind. In einem so großen Lebensraum ist es deshalb sehr schwierig, dass sich die wenigen verbleibenden Tiere schnell genug vermehren und ihre Bestände wieder aufbauen. Deshalb haben wir 2004 bewusst ein Zuchtprogramm gestartet, hier in der Mount Kenya Wildlife Conservancy. Das war ein gemeinsames Projekt des Kenya Wildlife Service, unserer Conservancy und der Association of Zoos and Aquariums aus den USA. Dieses Programm war erfolgreich. Heute haben wir wieder über 100 Tiere. Einige davon konnten bereits in geeignete Waldgebiete zurückgebracht werden. Aber um die Bestände wirklich nachhaltig zu stärken, brauchen wir mehr. Vor allem genetische Vielfalt. Alle unsere Tiere sind im internationalen Zuchtbuch erfasst. Gemeinsam mit den internationalen Koordinatoren haben wir analysiert, welche Tiere die genetische Basis der Population verbessern können. Das Ergebnis war eindeutig. Wir brauchen männliche Tiere aus Europa. Denn diese Population ist gesund und genetisch nicht mit den kenianischen Tieren vermischt. Genau das gibt uns die Chance, die genetische Vielfalt gezielt zu erhöhen und damit die Grundlage für eine stabile, langfristige Erholung der Art zu schaffen. Deshalb haben wir die Zusammenarbeit mit den europäischen Zoos aufgebaut. Und wir sind überzeugt, wenn diese Tiere hier ankommen, können wir mehrere starke Zuchtgruppen aufbauen. Ein entscheidender Schritt, um den östlichen Bongo in Kenia zu retten.
Was passiert denn da alles hinter den Kulissen, bevor diese Tiere dann nach Kenia kommen?
Hinter den Kulissen passiert enorm viel. Nach außen wirkt alles ruhig, aber intern läuft ein hochkomplexer Prozess. Schon die Auswahl der Tiere ist alles andere als zufällig. Wir haben gemeinsam mit dem internationalen Zuchtbuchkoordinator Nick Davis in Chester genau analysiert, welche Tiere genetisch am besten geeignet sind. Am Ende blieb eine sehr kurze Liste. 5 Tiere, die jetzt in Quarantäne sind. Bevor ein Tier überhaupt reisen darf, wird es gründlich untersucht. Die Gesundheitschecks sind streng und ohne Kompromisse. Sobald es auch nur kleinste Bedenken gibt, wird ein Tier ausgeschlossen. Die Quarantäne selbst dauert mindestens 30 Tage. Das ist wichtig, weil in diesem Zeitraum mögliche Krankheiten sichtbar werden. Nur so können wir sicherstellen, dass die Tiere wirklich gesund sind. Gleichzeitig bereiten wir die Tiere in dieser Phase auf den Transport vor. Denn die Reise ist sehr anstrengend. Zunächst per LKW, dann per Flugzeug und anschließend wieder über Land. Die Tiere müssen lernen, mit diesem Stress umzugehen. Genau dafür ist die Quarantäne auch da, für medizinische Kontrolle und für Anpassung an diese neue Situation. Im Moment entwickeln sich alle ausgewählten Tiere sehr gut. Ich habe sie erst vor kurzem in Tschechien gesehen. Sie sind in hervorragender Verfassung. Das macht die Entscheidung am Ende fast schwierig. Wenn alle Tiere fit bleiben, müssen wir trotzdem auswählen. Und parallel bereiten wir auch das Personal vor. 2 Tierpflegende aus Kenia sind aktuell in Europa und begleiten die Tiere bereits jetzt. Denn es geht nicht nur darum, die Tiere zu versorgen, man muss sie auch verstehen. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Und genau dieses Zusammenspiel aus sorgfältiger Auswahl, medizinischer Kontrolle, Training und Vorbereitung, das alles passiert hinter den Kulissen.
Das klingt ja echt nach einer gigantischen Kooperation. Ich schätze mal, da sind echt viele Leute und Partner involviert.
Very much. And I think our partners in Europe.
Ja, absolut. Unsere Partner in Europa leisten hier wirklich hervorragende Arbeit. Was mich besonders beeindruckt, alle Beteiligten begegnen diesem Projekt mit großer Offenheit und auch mit einer gewissen Demut. Alle wissen, wie anspruchsvoll dieses Vorhaben ist. Und genau deshalb ziehen alle an einem Strang. Die Vorbereitungen sind äußerst präzise. Gleichzeitig funktioniert die Abstimmung zwischen allen Partnern sehr gut. Sensibel, aufmerksam und auf Augenhöhe. Auch finanziell ist die Unterstützung stark. Die Zoos übernehmen zum Beispiel die kompletten Transportkosten bis nach Nairobi. Das zeigt, wie ernst dieses Engagement ist. Auch hier in Kenia steht die Regierung klar hinter dem Projekt. Wenn die Tiere ankommen, werden sie offiziell empfangen. Das unterstreicht die Bedeutung dieses Vorhabens. Insgesamt arbeiten die Teams in Europa und Kenia sehr eng zusammen. Wir stehen ständig im Austausch, stimmen uns ab, teilen Erfahrungen und beraten uns gegenseitig. Sowohl bei den Vorbereitungen als auch beim Umgang mit den Tieren nach ihrer Ankunft. Dieses Projekt funktioniert nur, weil so viele Beteiligte gemeinsam daran arbeiten. Und wenn man sieht, wie entschlossen alle sind, dann bin ich auch überzeugt, wir werden das bestmöglich umsetzen.
In ein paar Tagen werden die Bongos dann in Kenia ankommen. Was passiert dann genau?
Yeah, everything really is in good phase. We've received all the permits. We have received also.
Also im Moment läuft alles nach Plan. Alle Genehmigungen liegen vor und wir kennen bereits die genauen Flugdaten. Die Tiere werden am Abend in Nairobi landen, gegen 20.20 Uhr Ortszeit. Dort übernehmen wir sie direkt vom Flugzeug und verladen sie auf Transportfahrzeuge. Anschließend geht es auf der Straße, etwa 250 Kilometer, bis zur Conservancy. Die Fahrt wird ungefähr 6 Stunden dauern. Wenn die Tiere bei uns ankommen, bringen wir sie zunächst in vorbereitete Gehege. Dort bekommen sie Zeit, sich zu erholen, zur Ruhe zu kommen und einfach wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Sobald sie sich eingelebt haben, beginnen wir schrittweise mit der Integration. Dann werden sie nach und nach mit weiblichen Tieren zusammengeführt. Das Ganze folgt einem klaren, sorgfältig geplanten Ablauf. Unser Ziel ist, den Tieren die bestmöglichen Bedingungen zu geben, damit sie sich gut anpassen und langfristig erfolgreich integrieren können.
Was sind denn die größten Herausforderungen für die Tiere? Die sind ja hier in Europa geboren worden.
There are some things which are, of course, we are watching over.
Für die Tiere ist natürlich alles neu. Sie treffen auf neue Tierpflegende, auch wenn diese sie bereits aus der Quarantäne kennen, und auf eine völlig neue Umgebung. Eine große Umstellung ist auch das Futter. Wir bringen zunächst etwas von ihrem gewohnten Futter mit und stellen sie dann schrittweise auf die Nahrung vor Ort um. Dabei beobachten wir genau, was sie gut annehmen. Auch gesundheitlich müssen wir sehr vorsichtig sein. Die Tiere treffen auf neue Krankheitserreger und Parasiten, die sie bisher nicht kennen. Deshalb haben wir umfangreiche Vorsorgemaßnahmen getroffen. Wir haben das Gelände abgesichert, den Zugang für Menschen reduziert, mehrfach desinfiziert, strenge Hygieneregeln eingeführt, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und dann ist da noch das Klima. In Europa gibt es oft beheizte Ställe. Hier sind die Tiere auf die natürlichen Bedingungen angewiesen. Am Mount Kenya kann es durchaus kühl werden. Kurz gesagt, für die Tiere ist es eine komplette Umstellung. Wenn man so will, erleben sie so etwas wie einen Kulturschock.
Das heißt, die Auswilderung ist kein einfacher Schritt.
Yeah, and that's why we are trying to, you know, to give them that slow.
Es ist ein sehr langsamer, kontrollierter Prozess. Die Tiere müssen sich Schritt für Schritt anpassen. Unser Ziel ist es, dass sie überleben und sich erfolgreich fortpflanzen.
Und was passiert mit dem Nachwuchs?
Once we have offsprings, then the offsprings usually we collect them and then we transfer.
Die Jungtiere werden später in geeignete Gebiete überführt und schließlich in die Wildnis entlassen. Die Muttertiere bleiben bei uns und können weiter Nachwuchs bekommen. So bauen wir Schritt für Schritt eine stabile Population auf. Später werden die Jungtiere in geschützte Wildnisgebiete entlassen und schließen sich dort bestehenden Gruppen an. Unser Ziel ist es, bereits die erste oder zweite Generation auszubilden. Denn diese Tiere wachsen hier unter lokalen Bedingungen auf und paaren sich mit Tieren, die bereits an die Umgebung angepasst sind. Ihre Nachkommen haben dadurch deutlich bessere Chancen. Sie sind robuster und besser an das Leben in der Wildnis angepasst.
Was macht dieses Projekt denn für dich besonders?
I think I was speaking about it in two contexts.
Ich sehe dieses Projekt in zwei größeren Zusammenhängen. Zum einen zeigt es sehr deutlich, wie wichtig Zoos für den Naturschutz sind. Viele Menschen haben lange unterschätzt, welche Rolle Zoos tatsächlich spielen. Aber dieses Projekt macht klar, ohne Zoos gäbe es heute kaum noch eine Perspektive für den östlichen Bongo. Zoos leisten einen entscheidenden Beitrag zur Erholung von Populationen. Nicht nur in Afrika, sondern weltweit. Und ich finde, sie können mit Recht stolz darauf sein, Teil solcher Projekte zu sein. Zum anderen zeigt dieses Projekt, dass Naturschutz keine lokale Aufgabe ist, sondern eine globale. Es geht hier nicht nur um Kenia. Es geht darum, dass Menschen weltweit aktiv beteiligt sind. Die europäischen Zoos unterstützen nicht nur finanziell. Sie bringen sich konkret ein und helfen, dieses Projekt auf ein neues Niveau zu heben. Und das ist für uns von enormer Bedeutung. Naturschutz ist eine gemeinsame Verantwortung. Und dieses Projekt ist ein sehr praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten. Für mich persönlich ist es eine große Ehre, Teil davon zu sein. Es ist nicht nur ein Projekt, es ist eine Aufgabe mit langfristiger Bedeutung. Wenn wir in Zukunft über die Rettung des östlichen Bongos sprechen, wird dieses Projekt eine zentrale Rolle spielen. Und daran mitzuwirken, ist für mich ein riesiges Privileg.
Und auch für uns ist es ein riesiges Privileg, mit dabei zu sein. Das freut uns sehr. Und wir sind sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
Ja, even as we are so grateful for, we are very grateful.
Ja, vielen Dank. Das gilt auch für uns. Wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit den Zoos, die diese Tiere bereitstellen. Ich weiß, wie besonders diese Tiere sind und wie eng die Zoos mit ihnen verbunden sind. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie bereit sind, sie für ein solches Projekt abzugeben. Einige Zoos sind bereits beteiligt, darunter auch der Zoo Frankfurt. Und genau dieses Engagement macht den Unterschied. Auch hier in Kenia bekommen wir starke Unterstützung. Ich möchte dem Kenya Wildlife Service danken und auch unserem Partner, der Kenya Pipeline Company. Sie hat den Bau wichtiger Infrastruktur finanziert, mit rund 2,5 Millionen kenianischer Schilling. Das zeigt, auch in Kenia wächst das Bewusstsein dafür, wie wichtig Naturschutz ist. Und dass wir gemeinsam Verantwortung tragen. Gleichzeitig arbeiten unsere Teams sehr eng zusammen. Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt waren vor Ort, haben sich alles genau angesehen und den Fortschritt begleitet. Diese Zusammenarbeit ist alles andere als selbstverständlich. Was dieses Projekt auszeichnet, ist die Sorgfalt und das Engagement aller Beteiligten. Jede Entscheidung wird sehr bewusst getroffen. Und ich bin auch den Medien dankbar. So wie dir. Denn die Geschichte des östlichen Bongos ist kaum bekannt, obwohl diese Art kurz vor dem Verschwinden steht. Es wäre tragisch, ein so beeindruckendes Tier zu verlieren, nur weil wir ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenken und nicht rechtzeitig handeln. Deshalb ist es so wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Und genau dazu leistest du einen wichtigen Beitrag. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir für das Gespräch, Robert.
You're welcome, thank you, and hope to see you in Kenya one day.
Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja eines Tages in Kenia.
Was für eine coole Geschichte und was für ein Erfolg für den Artenschutz. In der heutigen Folge haben wir gehört, warum die östlichen Bongos so stark bedroht sind und wie wir unseren Bongo Fitz aus Frankfurt so vorbereitet haben, dass er den langen Transport nach Kenia übersteht. Nick Davis, der EEP-Koordinator für die Bongos, hat uns erklärt, was eigentlich alles dahinter steckt, dass man eine Population in den Zoos so hinbekommt, dass wir Tiere daraus auch wieder in dem Fall nach Afrika bringen können. Und Dr. Robert hat genau erklärt, welche Schritte jetzt vor Ort noch passieren müssen und wie viele verschiedene Partner eigentlich in so ein Unterfangen involviert sind. Die Bongos sind nicht das einzige EEP, was vom Europäischen Zooverband koordiniert wird. Es gibt über 400 solcher Programme, die verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus den europäischen Zoos koordinieren und damit auch verschiedene Arten schützen. Bei nicht allen steht es in der Natur so schlimm, wie es um den östlichen Bongo steht. Aber wir Zoos leisten unseren Beitrag dazu, dass wir da hoffentlich auch nicht hinkommen. Und wenn, können wir wichtige Reservepopulationen für diese Arten darstellen. Kurz vor Redaktionsschluss hat uns übrigens noch die Nachricht erreicht, dass Fitz und die anderen Bongo-Bullen heile in Nairobi gelandet sind. Mittlerweile sind sie auch in der Mount Kenya Wildlife Conservancy angekommen und vertreten sich jetzt da in den kleineren Gehegen erstmal ihre Hufe nach dem langen Flug. Wenn sie sich dann an das neue Klima, die Menschen und die neue Ernährung gewöhnt haben, dann werden sie in die Weibchengruppen integriert und die Arterhaltung geht ihren Weg. Dabei drücken wir Fitz natürlich alle verfügbaren Daumen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Fitz weitergeht, dann folgt ihr am besten dem Frankfurter Zoo auf den sozialen Medien, denn da werden wir sicher regelmäßig berichten. Damit sind wir dann am Ende dieser Folge über die östlichen Bongos angekommen. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.